Ein Eklat, ein Neuanfang und eine schreckliche Tat.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir fangen mit einem Thema an, das jetzt in der letzten Woche oder letzten Wochen mittlerweile ziemliche Wellen geschlagen hat. Es geht eigentlich nicht um das Grimme-Institut und den Grimme-Preis, der wurde da aber auch mit reingezogen. Es geht eigentlich um den Bert-Donne-Preis, ne? Heinz-Peter, genau so, du bist ja unser Experte für alles, was damit zu tun hat. Fangen wir erstmal an, Bert-Donne-Preis, was ist das überhaupt, bevor die Leute jetzt sich fragen, was soll ich damit anfangen?
Ja, das ist ein Preis für Medienpublizistik, für guten Medienjournalismus, herausragenden Medienjournalismus, den die Grimme-Freunde verleihen. Die Grimme-Freunde sind so ein sehr großer Förderverein des Grimme-Preises. Und und sie haben eben auch einen eigenen Preis und der ist im Grimme-Institut dieses Jahr verliehen worden, damit er so ein bisschen mehr Medienwirkung und Strahlkraft hat. Und das hat man jetzt miteinander verwechselt.
Okay, also aus dem Dunstkreis des Grimme-Institutes quasi, aber es ist nicht vom Grimme-Institut selbst, es ist nicht der Grimme-Preis, sondern es ist was Unabhängiges.
Genau, die Grimme-Preisleiterin sitzt auch mit in der Jury, aber es ist eben ein unabhängiger Preis, unabhängige Jury.
Genau, und dieser Preis ging dieses Jahr unter anderem an eine Frau, wo sich jetzt eine ziemliche Diskussion entwickelt hat. Ne? Erzähl mal, was ist da passiert? Ihr beide habt das ja verfolgt.
Ja, genau. Wir waren ja im Januar auch bei der Verleihung live dabei. Also und die eigentlichen Attraktionen oder Sensationen des Abends waren eigentlich, also dass der Armin Rohde den Ehrenpreis an Dr. Ulrich Spies verliehen hat und dabei gestürzt ist, als er auf die Bühne wollte. Er hat sich da richtig, richtig lang gemacht, aber gut abgerollt nach eigenen Angaben, weil er jahrelang Judo und Taekwondo gemacht hat. Ist nichts passiert. Das war so ein Knaller. Eben auch, dass der Ulrich Spies den Preis gekriegt hat und dass der Armin Rohde da war und dass der Oliver Kalkofe da war, der natürlich sehr eloquent an der Danke Rede gehalten hat, sehr unterhaltsam. Das waren so die Stars des Abends. Man muss ja zugeben, also bei großen medialen Preisverleihungen sind die Stars schon die Hingucker. Ne? Wenn da ja, jemand, also wenn da Iris Berben kommt, dann sind die Kameras alle auf die gerichtet. Und eben nicht auf unbedingt Judith Scheidt, so die so ein Nachwuchsstar war, ne, an dem Abend. Also die war da nicht so im Mittelpunkt, dafür umso mehr jetzt.
Ja, sie hat den Ehrenpreis gewonnen. Verliehen bekommen und für ihre herausragende Medienkritik, analytische Brillanz und das ist jetzt in die Kritik geraten. Also sie ist Nahostaktivistin, so nennt sie sich auch selbst. Sie war jetzt auch in Israel und sie hat vor allen Dingen die etablierten Medien, ganz besonders die Tagesschau, und auch alle Medienhäuser, in denen weiße, männliche, akademisch gebildete Journalisten sitzen, also da müssen wir uns alle drei mit angesprochen fühlen, die sind dann besonders auf einem Auge blind gegen systematische Verzerrung und systematische Ausgrenzung, hat sie in einem Post geschrieben. Ja, also das ist schon starker Tobak für eine 18-jährige Schülerin, Abiturientin, die da ordentlich ausgeteilt hat gegenüber den etablierten Medien. Und das ist erstmal so als preiswürdig empfunden worden. Da hat sie also wirklich diesen hoch angesehenen Ehrenpreis bekommen, zusammen mit Oliver Kalkofe. Ja, und danach gab es plötzlich scharfe Kritik.
Genau, weil man hat ja, das kam jetzt so nach und nach dann raus über die Jurymitglieder, man hat ja offenbar nicht so ganz oder nicht gründlich genug geguckt, was die sonst noch so macht. Ne?
Offenbar nicht, ne? Also
Was ist denn da jetzt der Knackpunkt?
Ja, also das Ganze ist ausgelöst worden durch eine Beschwerde der kölnischen, jetzt muss ich selbst mal gucken, wie sie heißt. Also ist eine jüdische Gesellschaft, die macht Bildungsarbeit, Kölnische Gesellschaft für deutsch-jüdische Zusammenarbeit, so ähnlich heißt sie. Und die hatte sich also beschwert beim Grimme-Institut über die Preisvergabe und gesagt, das ist doch so eine Vorstufe zu Antisemitismus und da wird also einseitig wird Israel verurteilt und dann hat die Jury da nochmal genauer hingesehen und das hat die Jury auch gespaltet. Also das sagt auch der Vorstand der Grimme-Freunde, mit Jörg Schieb, der Vorsitzende, mit dem ich gesprochen habe. Es sind in der Tat drei Juroren, die dann gesagt haben, ja, also wir müssen den Preis aberkennen. Die haben also auch eine Analyse in Auftrag gegeben. Jörg Schieb sagt selbst, ich habe mir die ganzen 115 Videos von Judith Scheidt angesehen und das ist schon eine systematische Verzerrung. Da wird Israel dämonisiert. Da wird Israel so allein verantwortlich gemacht. Und ja, also darüber ist die Jury dann auch in Streit gegangen. Drei sagen, wir erkennen den Preis, wir sollten den Preis aberkennen. Drei lehnen das absolut ab und sagen, wir sollten uns hier nicht diesem Druck beugen.
Okay, aber das hat dann natürlich einen Rattenschwanz nach sich gezogen noch so ein bisschen, ne? Weil wie wir eingangs ja schon sagten, es ist halt nicht der Grimme-Preis, es ist nicht das Grimme-Institut, aber trotzdem wird diese Verbindung hergestellt von manchen Leuten. Ja, und das hat jetzt dann beim Grimme Online Award wiederum auch unter anderem für eine Reaktion gesorgt.
Nicht nur da. Vielleicht muss man dazu wissen, dass der Bert Donnemp, also es war ein Publizist und auch ein Pädagoge, der war so mit der, ja, der hat das Grimme-Ding so angestoßen, ne, das Grimme-Institut. Also er ist eigentlich so der eigentliche Vater dieser Verleihung, ne, und dieses Preises. Ne?
Er ist der Initiator des Grimme-Preises, er ist der Gründer des Grimme-Instituts und insofern, naja, der Preis trägt seinen Namen und dann muss man diesem Namen auch gerecht werden.
Ja.
Ja, aber was du angesprochen hast, das ist richtig und es betrifft nicht nur den Grimme-Preis. Also mittlerweile haben 7 Preisträgerinnen und Preisträger des Grimme-Preises, des Grimme Online Awards und des Donnep-Preises, Donnep Media Award heißt er wirklich, also ihren Preis entweder zurückgegeben oder gar nicht angenommen aus Solidarität mit Judith Scheidt, der dieser Preis ja aberkannt worden ist.
Ne? Achso, die stellen sich auf ihre Seite. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt das andersrum erwartet, quasi. Also dass man.
Die stellen sich auf ihre Seite und sagen, wir solidarisieren uns damit und sie haben auch das Grimme-Institut aufgefordert, Stellung zu beziehen. Also das Grimme-Institut hat sich auf im Grimme-Diskurs einer eigenen Seite von den Grimme-Freunden distanziert, also so gesagt, wir haben da nicht unmittelbar was mit zu tun und wir respektieren die Juryentscheidung und fertig. Ne? Und das reicht den Leuten, die ihre Preise zurückgegeben haben, auf keinen Fall aus.
Haben die ihnen gesagt, was sie fordern? Also die es zurückgegeben haben, haben die jetzt einfach nur gesagt, ich gebe es zurück, das ist mein Statement und das war's? Oder sagen die, man muss da das nochmal aufarbeiten zum Beispiel?
Eine öffentliche Auseinandersetzung. Sie wollen schon, dass das Grimme-Institut sich damit öffentlich auseinandersetzt. Und ja, es war ja immerhin Gastgeber dieses Preises. Und ja, also auch ein Jurymitglied ist aus dem Grimme-Institut. Ja, da kann man jetzt nicht so einfach sagen, wir haben da gar nichts mit zu tun. So einfach macht das Grimme-Institut sich das nicht, aber sie sagen eben, die Grimme-Freunde und wir, das sind zwei getrennte Institutionen, die darf man nicht verwechseln.
Gut. Aber wäre das dann nicht tatsächlich eine Idee, statt jetzt irgendwie so rumzulamentieren, lieber hinzugehen und zu sagen, wir machen mal so eine Diskussion, wir gehen dem mal gründlich nochmal auf den Grund. Wäre das nicht vielleicht auch eine Maßnahme mal?
Auf jeden Fall. Das wünscht sich ja auch die Gesellschaft. Ja, jetzt gucke ich doch mal, wie sie heißt. Dann
guck nochmal nach, ja.
Ja. Okay. Also ich meine, sie heißt Kölnische Gesellschaft für deutsch-jüdische Zusammenarbeit. Ich habe bei dieser Gesellschaft selbst angerufen und mit einem Bildungsreferenten gesprochen. Und der sagt, gut, man kann das als Druck auslegen, aber wir wollen einen Diskurs. Wir wollen, dass dieser Preis da nicht so stehen bleibt. Wir wollten, dass er nicht so stehen bleibt. Jetzt ist er ja auch aberkannt worden. Und wir wollten darüber einen Diskurs, ob man das jetzt als Druck wertet. Er staunte sowieso, dass ich angerufen habe. Er sagte, ich wäre jetzt sowohl erst der dritte Medienvertreter, der bei Ihnen überhaupt angerufen hat. Und es ist da so, dass dieser ganze Eklat, der ist ja auch in den ganzen bundesdeutschen Medien, vom Spiegel bis zur Süddeutschen bis zur Zeit. Ne? Also alle schreiben darüber, aber da wird diese Gesellschaft immer nur aus anderen Medienberichten zitiert, aber wohl so die Quelle hat eigentlich niemand gefragt.
Also ganz blöd gesagt, ganz wenige. Unreflektiert übernommen. Und also würde ich jetzt als Journalist sagen, bei so einem Thema, was halt jetzt nicht einfach ist, da höre ich doch auch mal dann die Beteiligten mir an.
Ja.
Gerade als großes Medium, wenn ich jetzt sage, ich bin ein bundesweites Medium oder so, da muss ich doch mal mit den Leuten reden und kann ich einfach nur irgendwas übernehmen. Mhm. Ist dann irgendwie auch ironisch bei der ganzen Nummer. Also ne, man redet über undifferenzierte Beiträge, die ausgezeichnet werden und selber machen wir es dann auch nicht besser unbedingt, auch wenn man jetzt nicht Teil des Diskurses ist, aber finde ich auch schon seltsam, dass du da einer der wenigen warst, die angerufen haben.
Also so ganz falsch war das ja nicht, was in den Medien stand. Also die sagten schon, ja, das spiegelt schon im größtenteils die Debatte, wie sie da auch gelaufen ist, das ist schon größtenteils korrekt, aber mit ihnen hat eben kaum jemand gesprochen.
Ich glaube, ein Knackpunkt ist also, der Grimme-Preis gilt ja so als renommiertester deutscher Fernsehpreis und alles, was damit zu tun hat, jetzt ob Online-Award oder auch Bert-Donner-Preis, hat auch diesen Nimbus. Ne? Also das ist schon wirklich hier die Qualität und die überlegen sich ganz genau, wen und was die da auszeichnen. Das heißt, die gucken sich das wirklich ganz genau an, im Gegensatz zu anderen Medienpreisen, wo es mehr um Stars und Sternchen geht oder so, wo Leute eingeladen werden, damit sie da sind, die kriegen dann auch einen Preis, dann kommen die auch oder so, wo es also um Show geht. Das ist bei Grimme natürlich anders. Und wenn man jetzt sagt, so, jetzt hat aber hier einer einen Preis erhalten, der den hätte gar nicht haben dürfen. Wir erkennen den ab. Also ich wüsste gar nicht, ist das schon mal passiert? Also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das bei Grimme mal war. Und das ist eben so der Knackpunkt, glaube ich, ne? Dass man dann jetzt an der Jury zweifelt, die das da gemacht hat.
Ja, das ist so ein bisschen, der Grimme-Preis ist immer irgendwo da oben und jetzt ist er so ein Stückchen weiter unten irgendwie im Respekt, den die Leute ihm gegenüber haben. Ne? Weil das, was du gerade sagtest, das hört man immer wieder wirklich aus der Medienwelt, egal aus welchem Teil, der Grimme-Preis, das ist das Nonplusultra. Wenn er den gewonnen hast, dann ist das die absolute Ehrung, die du kriegen kannst im deutschen Fernsehen. Klar, dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn es dann mal rumpelt.
Ist er ja auch nach wie vor, das muss man ja sagen. Er wird ja jetzt da mit reingezogen und auch gegenüber der Jury, ich habe da höchsten Respekt, das sind teilweise ausgezeichnete Journalisten, das sind Leute, die haben richtig Ahnung von Medien. Umso mehr hat mich das verwundert, dass da so eine Schülerin ausgezeichnet wird, die sich da hinstellt und sagt, hier ganzen westlichen Medienhäuser, Tagesschau, die haben alle blinde Flecken, die kriegen das nicht mit, was da in Palästina abläuft, das ist irgendwie alles systematisch verzerrt, die sind blind. Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend hatte ich auch eine große Klappe, habe mich da so hingestellt und meinte, ich hätte Ahnung von Politik und viele andere hätten es nicht. Man hat
die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich hätte auch nie erwartet, für meine, weiß ich nicht, Beiträge in irgendwo Schülerzeitungen oder sowas einen Preis zu bekommen. So. Also sie hat jetzt natürlich auf Instagram ganz viele Videos, Posts und so weiter. Sie hat schon sehr viel Online-Journalismus betrieben. Aber ja, das ist eben, ich habe mir einige davon angeguckt. Man kann sich das alles gar nicht anschauen. Und ich habe keine Belege dafür gefunden, dass sie da jetzt Israel differenziert sieht.
Gut, aber das sollte man natürlich tun als Journalist. Mhm. Es gibt immer mindestens zwei Seiten der Medaille, meistens sogar noch mehr. Aber kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die Jury zurück. Die haben die nicht, so wie ich das verstanden habe, die haben schon während der Findungsphase gemerkt, eigentlich müssten wir da nochmal genauer hingucken, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist denn das erst im Nachhinein bewusst geworden?
Also ich glaube, Jörg Schieb ging es so. Er hat mir gesagt, ja, ich hatte da auch schon ein schlechtes Bauchgefühl, so irgendwie hatte ich da eine Ahnung. Ja, und da muss man eben auch mal dieses Bauchgefühl äußern und sagen, Leute, mir geht's damit nicht gut. Sollte man nicht vielleicht wirklich mal nach den Statuten handeln und sagen, wir nehmen uns 2 Monate Zeit, uns die Beiträge anzugucken, sorgfältig zu prüfen, sind diese Beiträge das wert, ist diese Schülerin würdig, als ausgezeichnet einen Ehrenpreis zu bekommen? Ja, und wenn man gegen dieses Bauchgefühl verstößt und diese Sorgfalt nicht walten lässt, dann muss man sich jetzt nicht über die Kritik wundern und da muss man diese Kritik auch hinnehmen jetzt und sich kritisieren lassen.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wohin das führen wird noch, was uns da noch erwarten wird. Aber ich denke mal, der Diskurs, der fängt ja jetzt gerade erstmal richtig an, so wie ich das einschätze. Und dann werden wir da noch mehr hören. Und der nächste Preis, der, wann wird der verliehen? Der wird ja nicht jedes Jahr, glaube ich, verliehen, ne?
Ich glaube, die haben jetzt gesagt, wir machen da erstmal eine Pause. 2026 gibt es auf keinen Fall einen Preis. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Der Ruf ist ramponiert, ob es dann in 2 Jahren noch einen Preis geben wird. Ich kann das nicht beurteilen. Ja,
andersrum fließt bis dahin noch viel Wasser die Lippe runter. Also
es wird sich auch wieder beruhigen, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, jeder Filmpreis oder so hat schon mal irgendwelche Skandale gehabt mit Leuten, die das zurückgegeben haben. Marlon Brando da ganz berühmt mit der Indianerin, die keine war und also Sachen. Also es gibt 1000 Beispiele dafür und das geht weiter. Also nach wie vor gehört der Grimme-Preis auch zu Mal natürlich. Und,
ja, sowieso.
Also das wird weitergehen, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, und am Ende muss man halt auch das Positive sehen, man kann daraus lernen. Ganz einfach, man kann besser daraus werden, ne? Besser daraus hervorgehen. Und ich glaube, wenn die das alleine daraus mitnehmen, ist schon mal einiges gewonnen.
Ja.
Gut. Ihr da draußen sagt uns doch auch mal, was ihr von der ganzen Nummer haltet, wenn ihr das mitverfolgt habt. Und schreibt uns mzredaktion@medienhausbauer.de ist die Adresse. Ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram und könnt uns da anschreiben. Und ja, würden wir mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Das Thema, über das wir hier sprechen, das haben wir sehr ausführlich bei uns im Web und auch in der MZ Plus App. maler-zeitung.de ist die Adresse. MZ Plus gibt es bei für iOS und Android. Und ihr könnt nach wie vor jetzt im Moment 8 Wochen für nur 1 Euro testen. Ganz unverbindlich, jederzeit kündbar auch. Aber ich glaube, das werdet ihr nicht brauchen, weil wir haben genug auf Lager. Nicht nur diese Berichterstattung, nicht nur diesen Podcast. Wir haben andere Podcasts. Wir haben jede Menge Livestreams, Bildergalerien und alles, was in und um Mal herum passiert, das findet ihr bei uns auf jeden Fall. Des Weiteren gibt es nach wie vor unsere große Aktion Taschengeldjäger. Groß deshalb, weil mittlerweile haben wir sogar Plakatwände damit, habe ich in der Stadt schon gesehen. Ja. Also von daher ist offenbar sehr beliebt. Taschengeldjäger bedeutet, wir richten uns da an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die uns ein bisschen dabei helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Und unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und wir suchen für unseren Werbemarkt auch nach wie vor Telesales Manager. Wenn ihr das könnt, wenn ihr wisst, was es ist, dann schaut doch einfach mal vorbei auf exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr die komplette Beschreibung und direkt auch ein Bewerbungsformular digital. Und dann können wir euch eventuell bald hier im Hause begrüßen. Jetzt gehen wir mal in die Hard. Yes. So. Die Hard, Die Hard.
Die Hard,
ja. So ist es. Da gibt es die Halter Pforte, ein Traditionslokal mehr oder weniger. Ja. Und jetzt bald unter neuer Führung, ne? Patrick, du bist da im Bilde, erzähl mal.
Ja, ich habe das Lokal jetzt mal besucht. Also da fahren viele Leute daran vorbei und viele haben uns auch gefragt, wie sieht's denn da aus? Da wird ja bekanntlich umgebaut, da stehen Container vor, da ist richtig Baustelle. Und im letzten Jahr war das schon Leerstand und da waren natürlich die Gerüchteküche online auch am Rühren, was denn da reinkommt. Also wir wussten, da gibt's neue Betreiber und zwar ist das die Isabella Spinczyk mit ihrem Partner Sia Hadifa, die übernehmen das. Die haben 15 Jahre lang das Espresso in Recklinghausen geleitet, ne? Da gab es so überwiegend italienische Küche. Das ist wohl auch ein toller Laden gewesen, der da sehr angesagt war.
Das war an der Straße, wo auch unsere Kollegen von der RZ sind.
Ja, da um die Ecke, genau.
Ja.
Ne? Also da gab es
überwiegend
italienisches Essen. Und die sind jetzt irgendwie, waren auf der Suche nach was Neuem, weil das, ich weiß nicht, warum das so war. Es war wahrscheinlich, lag es am Vertrag oder so, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall irgendwann diese Halter Pforte da entdeckt, nur so im Vorbeifahren, haben dann aber gemerkt, so aus dem Bekanntenkreis, dass der Name wohl sehr bekannt ist und dass er auch einen guten Ruf hat. Und wie der Zufall so will, der Vorgänger, der das betrieben hat, der ist nach 10 Jahren da rausgegangen. Das war ja so Balkanküche, jugoslawisch, so ist ja sehr beliebt immer, gibt da glaube ich 6, 7 jugoslawische Restaurants und das war auch eins davon. Der hat dann aber aufgehört, dann stand das Ding leer und die beiden sind jetzt da rein und wirbeln da richtig rum. Das ganze Ding wird auf links gedreht. Also ist wirklich komplett also die hätten eigentlich neu bauen können, so wie das aussieht. Also da hängen noch, die haben neue Lampen, die haben Fußbodenheizung, die Decke und Wände werden gemacht. Da ist eine neue Küche. Also die Küche hat eine Größe von 75 Quadratmetern. Das haben manche nicht als Wohnung. Da kommt dann ein neuer Pizzaofen rein. Dann gibt es zu diesem italienischen Programm, was die hatten, auch erstmals Pizza, was sie wohl nicht hatten. Dann gibt es aber auch Schnitzel und Currywurst und Pommes ebenso. Dann Zielgruppe sind ja alle Wanderer, die da vorbeilaufen, Radfahrer, Jogger oder so. Ich weiß nicht, ob auch Reiter, da gibt es auch Leute, die mit dem Pferd langlaufen. Dann Leute, die gezielt da hingehen. Es gibt einen Tagungsraum, wo dann ein Monitor an der Wand ist, wo sich Leute treffen können. Soll Tagesgerichte und Wochengerichte geben, so wie das auch beim Espresso war. Und die sind sich sicher, also dass die da eine Zielgruppe finden. Ja, also die Nachfrage ist groß, glaube ich. Also bei uns in der Redaktion haben viele auch privat schon gefragt, was ist denn da los? Und jetzt konnte ich halt mal reingucken. Und ja, die haben noch viel zu tun. Also so wie die das beschrieben haben, gab es wohl alle paar Wochen die nächste Horrormeldung, was da so gemacht werden musste. Also feuchte Decken und die Küche hat nicht mehr gepasst und so weiter und so fort. Und ich habe den dann gefragt, ob er den Film kennt. Geschenkt ist noch zu teuer.
Ja,
mit Tom Hanks.
Fiel mir gerade auch ein,
Long, also sagtest du. Wo der Tom Hanks sich da ein Haus gekauft hat mit seiner Frau und dann wirklich dann alle zwei Wochen sollte es fertig sein und es wurde nicht fertig. Und so ähnlich muss es dem wohl auch ergangen sein. Also ja, echter Horror. Aber die sind guter Dinge, dass sie es hinkriegen und wollen Ende November öffnen. Also pünktlich zur Adventszeit. Wir hatten wohl auch schon erste Nachfragen, erste Reservierungen. Und was die noch brauchen, ist halt Personal in allen Bereichen, weil wir wissen, also nach Corona hat's, also Corona hat die Branche Gastronomie schon schwer getroffen. Ne? Also da ist viel Personal abgewandert, die haben Probleme mit den Kostensteigerungen, mit den Arbeitszeiten sowieso, da Leute zu kriegen. Also da hat die Gastronomie schon echt zu knacken. Viele Läden haben ja auch dicht gemacht in den letzten Jahren jeden Mal. Also die Kastanie ist weg und der Westfälische Bauer ist weg und Teltrop in Lippramsdorf ist zu. Ne? Also da ist schon ganz schöner Aderlass und Espresso ist jetzt auch aus Recklinghausen weg, ist halt umgezogen. Also Personal suchen die noch in allen Bereichen und dann soll es Ende November soweit sein, dass die aufmachen.
Was meinst du denn, so wie du das geschildert hast, haben die ja unheimlich viel investiert. Wird sich das lohnen?
Das wird sich zeigen. Ne? Also das Angebot ist, glaube ich, gut. Also Pizza, Schnitzel, Pommes, Currywurst, also geht er eigentlich immer. Wenn du
kann
das
zu den
Klassikern, dann Italien. Also eine Spezialität ist zum Beispiel von den Reibekuchen mit Lachs. Das wäre der Knaller gewesen in Recklinghausen. Und die Isabella Spinschig hat mir eine Szene beschrieben, dass sie jetzt zuletzt in Recklinghausen irgendwie beim Einkaufen war und eine andere Frau hat sie erkannt, eine ehemalige Gast. Und die fragt dann, ja, gibt's denn, mache ich euch dann auch wieder diese Reibekuchen mit Lachs? Ja, sicher, auf jeden Fall. Also, wenn du dann noch solche Knaller dazu anbietest und das Standardprogramm, warum nicht? Wenn dann die Preise stimmen und die Teller ordentlich voll sind, läuft das, glaube ich.
Ja, das klingt ja schon mal vielversprechend. Mhm. Und ich glaube, alleine schon wegen seines, ja, beinahe schon Kultfaktors, sage ich jetzt mal, also ist ja sehr, sehr vielen Leuten sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, alleine deshalb wird der Laden gerade am Anfang laufen.
Ja, glaube ich auch.
Also dass die Leute aus Neugier da einfach mal hingehen.
Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne? Und das Haus gibt es seit mehr als 100 Jahren, so wie er mir gesagt hat. Ne? Ist ja wirklich da war ja alles Mögliche drin. Also zuletzt, also wie gesagt, 10 Jahre Balkanküche. Davor war ein Asiate drin, der in Nacht und Nebel da irgendwie verschwunden ist.
Ja, ein ganz unbekannter hier einmal.
Ne? Ja, ne, also der war dann irgendwann weg und davor war das eigentlich immer, also ich bin selber in Sinsen geboren und aufgewachsen, solange ich denken kann, war da immer Gastronomie drin. Ne?
Ja, ist immer so der halbe Weg nach Haltern.
Ja.
Wenn man so eine Tagestour früher mit einem Bollerwagen quasi, dann so kommen ja solche Standorte auch zustande.
Ja, der Hartgrenzweg ist nicht weit, also von da aus kann man da hinlaufen oder eben mit dem Fahrrad hinfahren und Parkplätze gibt es auch genug da vorm Haus, ne? Also und Außenbereich auch, eine Außenterrasse im Sommer, also spricht eigentlich viel dafür, das zu frequentieren. Ne? Also ist eine schöne Location und die Geschichte eben auch. Also das Ding war immer irgendwie da und war immer auch gut besucht. Ne?
Ja, dann wünschen wir doch viel Erfolg und ich glaube, wir werden auch nochmal vorbeischauen, wenn es dann soweit ist. Ne?
Ich denke mal doch, ja.
Weil euch interessiert es ja auf jeden Fall auch, das sehen wir ja immer und dementsprechend bleiben wir da am Ball. Und dann könnte da wieder ein bisschen Leben in die Hart kommen.
Ja,
das wäre doch schön. Mal
hoffen.
Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema für heute und das ist leider kein angenehmes. Es geht um Missbrauch in einer Kita in Marl. Da geht es darum, dass ein vermutlich Auszubildender Kinder belästigt und missbraucht haben soll. Und da ist jetzt die Staatsanwaltschaft dran. Es gibt bestimmte Sachen, die schon ermittelt worden sind. Es ist aber alles noch so in der Schwebe, wie das so ist in so einem Ermittlungsverfahren. Was natürlich jetzt vielen übel aufstößt, ist, dass offenbar den Eltern zu spät oder teilweise gar nicht Bescheid gesagt worden ist. Das wiederum wird aber von anderen dementiert. Ihr seid da besser im Thema. Erzählt mal, wie ist im Moment die Gemengelage bei dieser ganzen Sache?
Ja, so in etwa ist das auch so. Also es ist nach unseren Informationen Auszubildender, allerdings ist uns das nicht bestätigt worden. Also offiziell ist immer von einem Kita-Mitarbeiter die Rede. Und ja, er hat die Polizei hat Hinweise darauf, dass 8 Mädchen im Alter von 3 bis 5 Jahren missbraucht worden sind. Und das Ganze ist so passiert, habe ich von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass sich da Eltern bei der Polizei gemeldet haben, Eltern eines Kindes, und da berichtet haben, dass da was vorgefallen ist. Und daraufhin hat die Polizei sofort einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Den muss ja ein Ermittlungsrichter dann bestätigen, ist aber wohl alles schnell gelaufen. Dann waren die da in der Wohnung des Kita-Mitarbeiters und dann haben die wohl Datenmaterial gesichtet. Wo das jetzt war, ob auf dem Handy, ob auf dem PC, also die haben auf jeden Fall Datenmaterial, hat die Polizei sichergestellt, und aus dem geht hervor, dass eben noch 7 weitere Mädchen dort sexuell missbraucht worden sind, und der Täter hat diese Taten auch teilweise gefilmt. Tatverdächtiger, muss man ja sagen.
Genau,
dieses Datenmaterial ist da. Also Taten hat es gegeben, solange der Mitarbeiter nicht verurteilt worden ist, muss man ja von einem Tatverdächtigen sprechen, und das wird natürlich in den sozialen Medien auch immer nicht so gesehen, sondern da ist ja immer gleich vom Täter, vom Monster auch die Rede.
Für die ist der Fall schon klar, für viele, die da kommentieren. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem bei dieser ganzen Thematik. Wie du gerade sagtest, solange noch kein Richter ein Urteil gefällt hat, ist das ein Verdächtiger, und es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist einfach so in unserem Land. Egal wie sehr man sich vielleicht was anderes wünschen mag, man kann ja verstehen, bei so einem emotionalen Thema sind manche Leute natürlich sehr angegriffen und wollen halt möglichst schnell den Schuldigen dann auch Ding festhaben. Ja. Aber so einfach ist es halt nicht.
Aber es spricht, glaube ich, nicht viel dafür, dass er unschuldig ist, wenn man das so analysiert, was die Staatsanwaltschaft da auch sagt, also dass da das gefilmt sein soll, die haben Daten sichergestellt, also
es ist halt dann am Ende halt nur die Detailfrage, wie inwiefern war er wirklich da involviert und so weiter, aber wie gesagt, das ist
Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass das ganz schlimme Taten sind, dass das,
um Gottes Willen,
das fürchterliche Taten sind, nur das Problem ist natürlich, dass Bilder von diesem Mann im Umlauf sind, in mehreren sozialen Medien, auf Facebook, TikTok findet man es überall, da wird der Name voll genannt, da wird aufgerufen dazu, das noch weiter zu verbreiten, diese Bilder von ihm, also Porträtfotos, und das ist natürlich eine Form von Selbstjustiz. Ich weiß jetzt gar nicht, es scheint so, als ob da überhaupt kein Mittel dagegen gibt, weil das sind so viele Posts, die ich da allein gesehen habe, und ich habe mich ja jetzt nicht so wahnsinnig lange da rumgetrieben. Also da wird man sicherlich noch mehr finden. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Mittel dagegen gibt, aber
wahrscheinlich nicht. Das ist ja immer das Ding, sobald etwas im Internet veröffentlicht worden ist, bleibt es da auch. Egal wie sehr du hinterher bist, und das kommt, ist völlig egal bei welchem Thema. Und gerade bei so einem emotionalen Thema umso schneller
natürlich. Man sieht da auch Videos von verzweifelten Eltern, die da sprechen und die sich trotz all dem noch beherrschen und den Namen nicht nennen, auch nicht den Namen der Kita nennen. Das muss man auch sehen, ne? Aber viele schießen eben übers Ziel hinaus, ne? Ich finde das natürlich richtig zu sagen, das sind Untaten, das ist grausam, und Leute, passt auf eure Kinder da auf. Das finde ich alles in Ordnung.
Ja, natürlich.
Aber weiterzugehen und
wir sind halt nicht mehr im Mittelalter, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland, und wie du gerade schon sagtest, und ich auch, Unschuldsvermutung erstmal, und was mit dem Mann passiert, das entscheidet nicht die Community auf Facebook.
Ja, also so was du sagtest, Patrick, das ist schon so, dass die Staatsanwaltschaft sagt, so, der sitzt jetzt in Untersuchungshaft und man darf maximal 6 Monate in Untersuchungshaft sitzen. Da müssen schon ordentliche Gründe vorliegen, dass es weitergeht, auch ein Oberlandesgerichtsbeschluss. Aber so weit wollen es ja Polizei, will es ja die Staatsanwaltschaft auch gar nicht kommen lassen, sondern die sagt, wir wollen sehen, dass es da nach 3 bis 4 Monaten nach Bekanntwerden der Taten Prozess gibt, damit der Mann erst gar nicht rauskommt aus der Haft. Und das würde bedeuten, dass er Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres gleich angeklagt wird. Mhm.
Ja, wir werden ja auch öfters mal deswegen kritisiert, das ist mir auch so aufgefallen in den Kommentaren, dass wir halt den Namen nicht nennen und auch die Kita nicht nennen und so weiter. Da müssen wir ganz deutlich sagen, das ist nicht unsere Aufgabe und das dürfen wir auch gar nicht einfach so. Also du kannst halt nicht einfach hingehen und von einem Verdächtigen den vollen Namen mit allen Daten nennen. Das mit der Kita, da muss man halt auch sagen, würden wir die jetzt konkret nennen, dann wären halt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort irgendwie identifizierbar. Man könnte Rückschlüsse auf die Eltern und Kinder ziehen. Und was das alles dann für Folgen hätte, das kann man sich relativ einfach vorstellen. Und deshalb machen wir es einfach nicht, weil wir es nicht dürfen und aber auch nicht wollen, aus ethischen Gründen einfach, muss man halt auch dazu sagen. Wir sind halt nicht die Boulevardpresse. Es gibt Medien, die scheren sich nicht darum, das muss man auch leider so deutlich sagen, aber dazu gehören wir nicht. Wir sind Lokalpresse und wir machen hier eine ordentliche Arbeit und dementsprechend werdet ihr diese Informationen bei uns halt nicht finden, weil wir uns an die Regeln halten.
Genau, es hat 2 Medien gegeben, einen Fernsehsender, eine bekannte Zeitung mit dicken Schlagzeilen, die sind da nicht so zimperlich. Was du angesprochen hast, dass Eltern nicht informiert worden sein sollen, also die Eltern, deren Kinder die Kita dort besuchen, die wissen alle Bescheid, die sind informiert worden. Es haben sich aber Eltern gemeldet, eine Mutter, deren Kinder im Frühjahr die Kita besucht haben und sie hatte dann da auch kein gutes Gefühl, weil es so lange Notgruppenbetreuung gab. Und sie hat gesagt, also da irgendwie mein kleiner Sohn, der ist da rumgelaufen im Treppenhaus, so ein bisschen desorientiert. Ich hatte einfach nicht so das gute Gefühl. Jetzt besuchen die Kinder eine andere Kita. Aber sie sagte eben, wir sind nicht informiert worden. Und ich kenne auch andere Eltern, die auch ihre Kinder da früher hatten. Die sind auch nicht informiert worden. Es gibt eine Informationspflicht nur gegenüber dem Elternbeirat, sagt die Stadt. Und Stadt und Kita sagen wir haben das alles, wir haben unsere Informationspflicht voll erfüllt, wir haben da alles richtig gemacht. Ja, also ich finde, man hätte ruhig die Eltern, die da im Frühjahr auch noch da waren, informieren können.
Ja, da ist natürlich dann auch wieder Aspekt rechtliches. Klar, die Stadt und der Träger, die sind natürlich extrem vorsichtig bei so einem Fall, bei quasi jedem Wort, was die rausgeben und versuchen natürlich wirklich ganz exakt nach Gesetzeslage das zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer den Eltern damit geholfen gewesen damals, wenn man Unbeteiligte auch darüber informiert hätte in aller Ausführlichkeit?
Naja, die waren erstmal natürlich entsetzt. Sie haben das ja durch unsere Zeitung erfahren. Ne? Und die wollten natürlich wissen, hätte mein Kind da auch gefährdet sein können? Und natürlich, diese Frage stellen sich natürlich erstmal alle Eltern. Ne? Und in dem Fall war es wohl so, dass die Mutter sagt, ja, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da meinen Kindern was passiert ist, aber Eltern haben natürlich sofort und immer erst Angst um ihre Kinder, absolut verständlich.
Natürlich. Ja, schwierig. Ich hatte damals auch Kontakt mit der Leitung, also die waren natürlich auch erstmal auf Abstand zu Medien gegangen. Wir sind ja auch dann vor Ort gewesen. Also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, wir reden mit euch, ihr könnt ein Foto machen, hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht. Ne? Dann wäre es in Ordnung gewesen.
In Einverständnis geht sowas.
Dann geht sowas. Aber wir haben dann gesagt, nee, wir machen es nicht. Und es gab dann auch irgendwann eine Stellungnahme von der Geschäftsführung da. Also die sind schon getroffen durch diese Aktion. Ne? Die machen sich ja auch Gedanken. Also ist ja, das kann man dazu auch sagen. Das nimmt es natürlich nicht auf eine leichte Schulter, so eine Nummer. Ne? Also die haben natürlich auch Sorgen um ihre Jobs, um den Ruf der Kita und wie das da weitergeht. Ne? Also es ist wirklich, also ja, die Katastrophe, so eine Meldung.
Ne? Ja, mittlerweile werden wieder 2 Mitarbeiter, Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Mhm. Also das ist da lange Zeit eine Notgruppensituation gegeben hat, das wird nicht bestritten.
Gut, und das mit den Notgruppen, das hatten wir ja in vielen Städten, jetzt letzten Winter vor allen Dingen und Frühjahr, das ist kein Phänomen, was jetzt nur in Mal stattgefunden hat. Ja, dass in so einer Situation dann offenbar solche ja wirklich widerwärtigen Sachen passieren können, das ist ja macht die Sache umso trauriger dann. Auch an dem Fall bleiben wir natürlich dran. Du sagtest ja, dass wenn die Staatsanwaltschaft jetzt ihren Plan so weit durchziehen kann, wie sie will, dann wird das relativ schnell auch alles passieren. Mhm. Das heißt, wir werden da in einigen, ja wenigen Monaten vielleicht sogar schon dann was ganz Konkretes haben und vielleicht sogar schon ein Urteil haben.
Davon gehe ich aus.
Und ja, in so einem Gerichtsprozess, da werden natürlich auch nochmal so ein paar Sachen dann sicherlich ans Tageslicht kommen, die bislang der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Wobei das natürlich um Minderjährige geht. Das wird dann wahrscheinlich kein öffentlicher Prozess in dem Sinne werden, würde ich jetzt mal vermuten. Weiß ich jetzt nicht.
Wenn Kinder nicht mehr vernommen werden müssen, dann vielleicht sogar. Wir werden es sehen. Okay. Also auf jeden Fall werden wir da an die Informationen kommen und darüber berichten.
Und jetzt kommen wir noch zu 2 erfreulichen Sachen zum Abschluss. Halloween steht vor der Tür und da wollen wir natürlich in diesem Jahr auch wieder ganz viel berichten und zeigen und dafür brauchen wir euch. Sagt uns doch mal, wo geht ihr feiern? Sagt uns mal, wie kostümiert ihr euch? Habt ihr da ein paar schöne Tipps? Erzählt uns, wenn ihr euer Haus, euren Garten, eure Siedlung irgendwie aufwendig schmückt. Da gibt es ja auch immer so ein paar Verrückte, sag ich jetzt mal, die da einen riesigen Aufwand betreiben, eine halbe Geisterbahn zusammenbauen für einen Tag. Wenn ihr darüber was wisst, sagt uns Bescheid. mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Oder wie gesagt, Facebook und Instagram, da erreicht ihr uns auch. Teilt uns mit, wo ihr feiert, wie ihr feiert und wenn ihr noch ein bisschen Publikum benötigt, dann sagt uns auch das und wir werden natürlich an Halloween selbst auch unterwegs sein. Ich denke mal auch mit Livestreams und ähnlichem.
Also ich bin im Urlaub, aber sonst
bisschen fein raus.
Sonst habe ich immer gerne Halloween gefeiert zu Hause, also mit selbstgeschnitzten Kürbissen auch. Also dieses Jahr sind bei uns im Garten welche gewachsen, ohne mein Zutun. Ich habe die vom letzten Jahr da auf den Kompost geschmissen und dieses Jahr sind da 4 Kürbisse gewachsen. Die die werde ich dann verschenken in diesem Jahr. Ansonsten empfehle ich immer John Carpenters Halloween, das Original, habe ich jedes Jahr immer
einfach zur Einstimmung
laufen lassen und dann so einen aktuellen Horrorfilm. Kommt ja jedes Jahr eine Menge raus. Und
welchen empfiehlst du dieses Jahr?
Ja? Ich glaube Weapons.
Sagt mir nichts, aber ich vertraue dir mal.
Ja.
Ja, und wir werden nicht zum Gucken kommen, denn wir decken uns mit jeder Menge Gummibärchen und allem anderen Süßzeug rein, weil bei uns wird laufend pausenlos geschellt. Also da werden uns die Kinder nicht in Ruhe lassen.
Ja, bei uns, wir haben immer Süßigkeiten da und dann wird oft aber auch nicht geschellt und dann bin ich dran, das alles zu verputzen, aber geht auch.
Ja, das ist ja manchmal ein bisschen.
Die Redaktion freut sich auch.
Ja. Gut, und was jetzt in den nächsten Tagen los ist, das können wir euch jetzt auch noch sagen. Wir haben ja letzte Woche 2 Gäste hier gehabt, Alois Stratmann und Christoph Brune, und die haben ganz groß für das Oktoberfest in Hüls Werbung gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören oder reinschauen. Und jetzt ist es soweit, Freitag und Samstag ist das Oktoberfest. Auf Hövingsfeld heißt die Straße, wenn ihr die ins Navi eingeben wollt, wobei Anfahrt mit Auto ist wahrscheinlich weniger sinnvoll bei einem Oktoberfest. Es geht abends los, er sagte so ab 8, 9 Uhr, glaube ich, geht's richtig los, ne? Da ist richtig Stimmung. Ist halt hier in NRW, feiern wir Oktoberfest meistens ja abends und nicht tagsüber, wie das in München ist. Deshalb geht abends hin, guckt aber vorher einmal, ob es noch Karten gibt, weil das Hülser Oktoberfest immer extrem schnell ausverkauft ist. Es gab zuletzt noch eine gewisse Anzahl, aber guckt online auf jeden Fall vorher nochmal nach, ob sich das lohnt, ob es eine Abendkasse vielleicht noch gibt. Ansonsten könnt ihr vorher digital auch buchen und das lohnt sich auf jeden Fall. Freitag und Samstag, wie gesagt, auf Hövingsfeld mit V wird es, glaube ich, geschrieben oder W. Ich weiß es gar nicht.
Mit W.
Nee, mit W, ja. W tatsächlich.
Ist die Festwiese Kleverbeck.
Die wird mit V geschrieben. Die wird mit
V geschrieben, okay. Ja. Und ein paar Parkplätze gibt es traditionell hinter dem Zelt. Also wenn man da drauf fährt, ist das Zelt links im letzten Jahr gewesen. Man kann dann vorbeifahren und dann dahinter links parken auf der Wiese. Ne? Ansonsten Fahrrad oder Bus und Bahn oder wie auch immer. Also Bus ist, glaube ich, eher schwieriger da in der Ecke. Aber
Auch selbst das müsste irgendwie Richtung Freibad, wenn du da irgendwo aussteigst, muss ein Momentchen laufen.
Ein Moment laufen. Am Freibad kann man ja auch parken, ist ja jetzt ist ja geschlossen, also man kommt da schon hin.
Alles klar. Dann gibt's noch mehr, und zwar am Samstag 23.30 Uhr, quasi fast ein Mitternachtsgig im Timberjacks. Da treten The Baseballs auf. Die spielen Unplugged und es gibt da noch Tickets, und zwar für 89 Euro im Vorverkauf online bei Timberjacks. Und es gibt in dem Preis inklusive nicht nur The Baseballs, sondern auch ein Barbecue-Buffet und eine Aftershow-Party mit DJ Monsieur Komplex, heißt er.
Ist so ähnlich wie mit Bosshaus, ne? Das haben die in diesem Jahr ja schon mal gemacht, also auch mit Mitternachtsbuffet, ein paar Leckereien und dann eben die Band aus nächster Nähe, ne?
Ja, gute Musik und lecker Essen, das ist auch schon etwas. Wenn man die Schweinshaxe in Hüls gerade verdaut hat, dann kann man noch, noch in den Stadtkern sozusagen. Und dann haben wir noch das sechsköpfige Vocal Ensemble Light Signs. Die treten am Sonntag auf, 17 Uhr in der Erlöserkirche. Und da gibt es unter anderem Songs von der irischen Sängerin Enya. Seit Jahrzehnten wohl bekannt, denke ich mal. Im Vorverkauf kosten die Karten 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Also Sonntag 17 Uhr, Erlöserkirche, Light Signs. Das wäre auch noch ein Tipp von uns. Und auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr Tipps habt fürs Wochenende, nicht nur für Halloween, immer Bescheid sagen. Wir können es gerne hier mit aufnehmen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir für heute durch. Danke euch beiden.
Gerne.
Danke euch da draußen. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.